Hi und willkommen zum Bedtime Talk. Ich bin Susanne, Sozialpädagogin und sinnlich-energetische Sexualberaterin für Frauen.
Und ich bin Vivian, ganzheitliche Sexual- und Paarberaterin für Eltern und Redakteurin für Aufklärungskontent.
Wir sind zwei Expertinnen, die dich als Coachinnen dabei unterstützen, ein erfülltes Liebesleben aufzubauen und die vor allem auch gerne aus dem Nähkästchen plaudern.
In unserem Podcast sprechen wir hemmungslos und unzensiert über Liebe, Sex, Beziehungen und all die Herausforderungen, die damit verbunden sind.
Also abonniere gleich diesen Podcast. Hallo und herzlich willkommen oder auch G-Day, wie man hier in Australien sagt. Ich bin nämlich immer noch in Australien.
Susi lässt mich immer noch im kalten Deutschland alleine. Und erzählt mir gerade, wir haben auch Winter. Ich glaube, das kann man einfach nicht vergleichen.
Ja, aber ich muss sagen, es hat sich doch ganz schön abgekühlt. Ich war ja jetzt ein bisschen unterwegs die letzten 2 Wochen. Und im Norden vom Westen, im Norden von Westaustralien. Und da waren schon tagsüber so um die 36, 37 Grad und nachts auch so 27, 28 Grad. Und ich liebe das ja. Und jetzt hier zurück in Perth, in der Stadt, merkt man, dass Winter ist. Also es kühlt nachts dann auch auf 16, 17 Grad runter.
Das ist kein Vergleich. Das, was wir nicht mehr am Tag haben, und das erzählt Susi mir gerade, während ich mit einer Jacke hier sitze und Susi hat einen Top an. Also so, ich glaube, wir haben da unterschiedliche Gefühle für. Aber wo wir uns tatsächlich immer zum Glück einig sind, sind bei unseren Sex-Talk-Themen.
Ja, heute geht es nämlich um Heiß und Fetisch. wir quatschen heute mal ein bisschen über Fetische und nehmen die mal ein bisschen genauer unter die Lupe. Mit wir meine ich Vivian, weil ich heute, glaube ich, auch echt viel lernen kann. Vivian ist heute die Expertin und wird da ein bisschen drüber erzählen und berichten, was zum Beispiel ist überhaupt ein Fetisch, was gibt es für Fetische oder was ist ein Unterschied, was ist der Unterschied zum Kink? Ist auch ganz spannend, wusste ich tatsächlich auch nicht. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf.
Genau, also wir werden uns künftig mal so ein bisschen den Ball zuspielen, weil wir festgestellt haben, dass wir in sehr unterschiedlichen Themen ein totales Know-how haben. Aber wenn du sagst, ich bin Experte beim Thema Fetisch, dann klingt das so, als hätte ich einen oder mehrere.
Das kannst du uns ja am Ende verraten.
Ja, genau. Und wir werden euch auch so ein paar Fetische erzählen und erklären, die gar nicht so alltäglich sind und wo man wahrscheinlich nochmal zweimal drüber nachdenken muss, was das ist. Und wichtig ist vorab zu sagen, wir schauen wertfrei auf die Themen rauf und gucken, dass wir trotzdem informativ bleiben und da aber auch uns gegenseitig mal ein Feedback zu geben, ob das unser Ding ist oder nicht. Genau, ich fange, glaube ich, mal damit an mit dem Thema, was ist eigentlich ein Fetisch? Der Begriff ist ja so richtig en vogue geworden. Also wir benutzen das Wort Fetisch ja für, was ich sehr schön finde, weil Fetischismus ja irgendwie dann gesellschaftsfähig ist, aber wir benutzen das zum Beispiel für Sachen wie, boah, der Typ hat einen übelsten Fußballfetisch. Nur weil er einfach gerne Fußball guckt und super gerne hingeht und auch selber spielt, das ist kein sexueller Fetisch. Und auch wir Mädels, wenn wir auf Schuhe, Handtaschen, gute Düfte oder doTERRA-Öle stehen, ist das nicht unbedingt ein Fetisch. Also der Handtaschenfetisch ist kein sexueller Fetisch. Das ist einfach eine Vorliebe, die wir haben.
Wie du für mich jetzt noch die doTERRA-Öle eingefügt hast. Ja, das ist, habe ich einen doTERRA-Fetisch.
Das heißt, wenn du einen Fetisch hast, hast du nicht einfach nur eine ungewöhnliche Vorliebe, sondern eine sexuelle Fixierung. Das bedeutet, als Fetischist hast du eine Obsession für bestimmte Objekte, Materialien, Körperteile, die du einfach in deiner Sexualität brauchst, um überhaupt in Erregung zu kommen. Und da merkt man ja schon so ein bisschen den Unterschied. Das kann zum Beispiel, wenn wir von Gerüchen sprechen, das kann so ein frisches Leder sein. Also wenn man das so mit Lederfett bearbeitet, vielleicht kennt man das von Schuhen. Das ist zum Beispiel so eine Geruchssache oder ein bestimmtes Parfüm oder keine Ahnung, wo wir gerade bei ätherischen Ölen sind, irgendein Duft, ob das Zitrus ist oder Lavendel oder keine Ahnung, den du aber einfach brauchst, um überhaupt erregt zu werden, weil es ohne nicht funktioniert. Und dann kann das zum Beispiel ein Gefühl auf der Haut sein von bestimmten Materialien. Ich glaube, was ist da so das Gängigste?
Seide.
Ja, Federn. Seide.
Oder auch Leder tatsächlich. Nicht nur der Geruch von Leder, sondern auch das Leder fühlt sich ja tatsächlich auch echt schön an auf der Haut.
Mhm. Oder diese Enge, wenn wir mal in den BDSM-Bereich gucken von Latex und Gummi, also diesen Rubber-Fetisch. Oder der Klassiker, der Anblick von Nylonstrümpfen, von so schön gemachten Füßen in Nylonstrümpfen. Nicht mein Ding, aber tatsächlich ist Fußerotik eines der verbreitetsten Fetischarten. Also alles, was mit Füßen zu tun hat.
Ja.
Weißt du, warum, Susi?
Warum? Weiß nicht. Also ich bin da weit entfernt vom Fußfetisch. Nee, so richtig vorstellen kann ich mir es nicht. Also wenn die Füße schön gemacht sind, so ein bisschen Nagelpflege, im Sommer vor allem auch, finde ich das mega schön und sehr ästhetisch. Aber mir geht da keine ab von.
Tatsächlich kommt das nämlich daher, ich habe das jüngst gelesen, ich hoffe, ich kriege es jetzt nochmal richtig zusammen, dass die Gehirnareale, die für die Erregung zuständig sind, einfach, dass der Anblick von Füßen da sehr nah an dem Areal dran liegt, der für diese generelle Erregung sorgt.
Okay, krass, spannend.
Das ist tatsächlich,
ja,
du kannst da gar nicht was für, das macht alles dein Gehirn. Genau.
Voll, ja.
Also, für Fetischisten ist einfach das Objekt der Begierde, egal was es ist, ein totales Muss, um erregt zu werden oder auch um Orgasmen zu haben. Und da haben wir nämlich mal einen Unterschied zu den Kinks, weil viele von uns haben Kinks und Vorlieben, aber nicht direkt einen Fetisch. Weil Kinks sind nämlich optional. Ich glaube, wir haben es in irgendeiner Folge auch schon mal erklärt. Wenn ich einen Kink für bestimmte Dinge habe, ist es toll, wenn es beim Sex passiert und es macht mich auch an, aber es ist kein Muss. Also dieser Reiz muss nicht da sein, damit ich meine Sexualität ausleben kann.
Ja.
Zum Beispiel Männerstimmen, tiefe Männerstimmen oder keine Ahnung. Also das ist das Erste, was mir so einfällt. Das ist so ein Kink zum Beispiel. Das ist, also zumindest bei mir, das macht mich an. Das ist toll,
ja.
Es verstärkt meine Lust, aber ich brauche es nicht zwangsläufig.
Ja, also tiefe Männerstimmen, ja, bin ich voll bei dir. Und ich muss sagen, ich glaube, dann hab ich doch so eine Handvoll oder auch zwei Hände voll Kinks. Also ja, da gibt es so ein paar Sachen, die ich wirklich gut finde, die ich jetzt nicht brauche, also quasi kein Fetisch habe dann, aber wo ich sage, jo, nice to have.
Verrätst du einen?
Ja, also tiefe Männerstimmen gerade, was du auch gesagt hast, das macht mich auch schon echt an. So eine richtig brummende, tief, gut sitzende Stimme, die dann vielleicht noch so ein bisschen, ja nicht flüstert, aber so ein bisschen hauchig ist. Boah, ja, das ist richtig geil. Und ansonsten mag ich das jetzt noch gar nicht so sagen. Da kommen wir nämlich später auf jeden Fall auch noch hin.
Du spannst uns auf die Folter. Wisse, Folter ja. Kann auch Kink und Fetisch sein, egal wie du es handhabst. Ja, tatsächlich.
Es geht in die Richtung.
Es geht in die Richtung. Haben jetzt sozusagen Fetischismus immer mit Sexualität gleichgesetzt. Aber tatsächlich ist der Begriff Fetisch nicht unbedingt zwangsläufig mit Sex in Verbindung zu setzen. Denn jetzt habe ich mich mal wieder Wikipedia bedient. Der Begriff Fetisch kommt aus dem Portugiesischen von Susi, spreche ich es richtig aus? Faitico?
Also,
Faitico?
Ich bin jetzt portugiesisch nicht so bewandert.
Mensch, aber Spanisch.
Ich hätte jetzt auch Fetico gesagt.
Fetico. Gut, jetzt habe ich wieder, siehst du, jetzt habe ich was gelernt. Und das bedeutet übersetzt eigentlich Zauber oder Zaubermittel und beschreibt eigentlich ein Objekt, dem man magische Kräfte zuschreibt und die man verehrt, also gerade in Kulten. Und das gilt aber nicht nur für Objekte, sondern auch für bestimmte körperliche und charakterliche Merkmale von Menschen. Das hatten wir ja gerade schon, das Thema mit einer tiefen Stimme. Und es kann auch so ein Sixpack bei Männern sein, was wir einfach anziehend finden. Oder eine bestimmte Art Humor, die eine Frau hat oder auch ein Mann hat. Oder so eine Leidenschaft für 3-Tage-Bärte oder solche Geschichten.
Ja, ja.
Und das kann alles irgendwie anziehend wirken, ohne dass es irgendwie sofort eine sexuelle Vorliebe sein muss. Das kann auch was sein, was mich, wenn wir jetzt mal in den Materialbereich gehen, fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, okay, da könnte man so eine krasse Verehrung zu haben, ohne dass es einen sexuellen Kontext hat?
Im Materialbereich. Was ich total schön finde, es anzufassen, das ist immer wieder ein bisschen im Spiri-Bereich, sind diese kleinen Taschenschmeichler heißen die, so Steine, die man in die Hand nimmt, die hart sind, klar, bei Steinen, aber trotzdem weich sind und sich wahnsinnig gut auf der Haut anfühlen. Das ist was, das finde ich super schön. Das ist jetzt nichts, was mich total anmacht oder erregt, aber es fühlt sich schön an.
Oder ich denke zum Beispiel auch an so Sachen, das fiel mir gerade ein, Saturn-Bettwäsche. Finde ich persönlich super ätzend. Null mein Ding. Aber ich habe eine Freundin, die hat das Zeug geliebt und die hat auch nur in Saturn-Bettwäsche geschlafen. Mit einem passenden Schlafanzug dazu. Ich weiß nicht, wie die im Bett liegen bleiben konnte, weil da flutschst du einfach weg.
Ich wollte gerade sagen, du rutschst ja dann auch immer so weg. Wenn du dann, stell dir vor, du hast dann noch so ein Satin-Negligé an oder irgendwas, dann ist ja,
Ja.
bist du weg.
Verstehe ich auch nicht. Aber das ist zum Beispiel auch was, was keine sexuelle Komponente hatte. Aber sie hat nur in diesem Material geschlafen. Ja, um das
Spannend.
jetzt mal greifbar zu machen.
Was mir da gerade noch einfällt im Bereich Geruch. Ich bin sehr sensibel, was Gerüche angeht, tatsächlich. Und ich liebe, gerade zum Thema Bettwäsche, frische Bettwäsche, frisch gewaschene Wäsche. Und da gibt es so ein, zwei Waschmittel, die kenne ich aus meiner Kindheit und aus meiner Jugend noch. Und wenn ich das rieche, dann holt mich das total runter. Und das macht total viel mit mir. Das beruhigt mich. Und also, es erregt mich nicht oder so, aber das fiel mir jetzt noch dazu ein.
Das ist interessant, weil da kommen wir gleich mal zu dem Punkt, woher kommt eigentlich ein Fetisch? Und das, was du nennst, ist tatsächlich auch ein Grund, warum wir einen Fetisch haben. Ich wollte noch mal kurz zum Thema sexuellen Fetischismus. Wir haben uns ja auch im Vorfeld darüber unterhalten. Ist es normal oder ist es nicht normal? Was ist normal? Was ist nicht normal? Und ich glaube, da hat jeder ja eine völlig andere Definition von normal oder von Normalität. Und das darf auch jeder haben, das ist wichtig. Grundsätzlich ist es aber so, wir kommen ja aus einem beratenden und therapeutischen Kontext und tatsächlich, wenn du einen Fetisch hast und der tut dir und dem Partner oder Partnerin, mit der du das auslebst oder mit wem auch immer, auch gut und du fühlst dich wohl dabei und er ist gut in dein Leben integriert, dann ist es einfach normal. So, das heißt, alle Beteiligten machen das freiwillig, jeder steht da drauf, alle finden es toll und du fühlst dich wohl damit. Dann ist es normal. Wenn das nicht der Fall sein sollte, ist es das eben nicht. Das heißt, ein Fetisch ist immer dann nicht mehr normal, wenn er dein Leben einschränkt. Wenn du ihn nicht, ich nenne es mal beim Namen, nicht legal ausleben kannst oder solltest. Wenn du dir selber schadest, wenn dein Alltag, dein Job, deine Familie, whatever, einfach darunter leiden. Dann sind wir uns, glaube ich, einig darüber, dass es gut ist, sich da Unterstützung zu suchen.
Ja, sehr gut, dass du das nochmal so ausführlich gesagt hast. Ja, voll.
Genau, dann hatten wir nämlich den Punkt, woher kommt denn das eigentlich? Warum hat man denn überhaupt einen Fetisch?
Wollte gerade fragen, und woher kommt das nun?
Ja, tatsächlich. Hast du das gerade schon so schön beschrieben? Ich glaube, ein Punkt davon, also dazu gibt es auch Studien und wissenschaftliche Publikationen, dass das so ist. Man ist aber tatsächlich auch noch dabei, wirklich mal herauszufinden. Also das ganze Thema ist noch nicht abgeschlossen. Was du genannt hast, die Vorliebe oder der Fetisch kann aus Erfahrungen in deiner Kindheit herrühren, sozusagen. Ja.
Natürlich, Kindheit.
Ja, total. Gerade frühkindliche Erfahrungen, die einfach durch bestimmte Ereignisse, durch Emotionen, durch Begegnungen mit Menschen ausgelöst werden. Und damit verbindest du, also mit diesem Objekt oder je nachdem, was du für einen Fetisch hast, verbindest du sexuelle Erregung. Das kann zum Beispiel sowas sein, wir gehen mal wieder auf das Thema Nylonstrümpfe. Gibt zum Beispiel Menschen, die oder Kinder, die immer so unter den Tisch auf Partys unterwegs waren und die Oma und die Mutter und die Tante, die hatten immer alle Nylonstrümpfe an. Also in unserer Generation kenne ich das noch so. Meine Mutter hat es nie getragen. Da ist mir dieser Fetisch erspart geblieben. Aber tatsächlich so dieser Klassiker. Und das hat ja so einen ganz bestimmten Geruch. Also Füße in Nylonstrümpfen haben ja einen ganz bestimmten Geruch, logischerweise, weil das ja ein synthetisches Material ist. Wenn das quasi schon früh was mit dir gemacht hat, du das irgendwie anziehen fandest, natürlich nicht in einem sexuellen Kontext, dann kann das später dazu führen, dass du einen Nylon- oder Fußfetisch entwickelst. Habe ich das jetzt gut erklärt? Kurzum, wenn die Person, was vielleicht deine Mutter oder deine Tante oder deine Oma oder keine Ahnung, die nette Nachbarin, mit der du sehr viel Kontakt hattest und super Kontakt hattest, einfach immer omnipräsent mit Nylonstrümpfen unterwegs war und du das interessant fandest und du damit etwas Gutes verknüpfst.
Genau, dann kann das sein, dass du das einfach im Erwachsenenalter anziehend findest.
Das ist natürlich bei komplexeren Fetischen dann nochmal wieder komplexer, wo das herkommt eigentlich aus der Kindheit. Oder zum Beispiel sowas wie ein Daddy-Kink, wenn wir über die Rolle des Vaters in deinem Leben sprechen, über generell Vaterwunden sprechen. Das führt jetzt, also ne, da kann man auch nochmal ganze Bücher drüber schreiben.
Ja, aber das ist gut, dass du es erwähnst, weil es kann natürlich, kann ich mir vorstellen jetzt, nachdem wie du es beschrieben hast, auch sein, dass negative Ereignisse aus deiner Kindheit, was heißt negative Ereignisse? Dass Ereignisse wie zum Beispiel Aufmerksamkeit durch Essen. Du bist Kind und brüllst und schreist, weil du keine Aufmerksamkeit bekommst und dann hier komm, hast einen Lolli, geh doch mal spielen. Dass sich daraus im Erwachsenenalter ein Fetisch entwickelt, Feeding.
Ja, genau, Feeding und Fettfetische.
Genau, und sowas halt entwickeln kann. Also das ist ja, ne, aber in einem anderen Kontext, so nichts, was man positiv verknüpft in dem Fall, aber es ist halt eine Befriedigung, die dann stattfindet im Prinzip. Und die dann im Erwachsenenalter anders ausgelebt wird.
Ja, genau. Das ist eigentlich wie fast wie bei allen Sachen, nur dass das quasi dann unsere Sexualität triggert. Ja, total. Da können wir auch nochmal in der Folge mal auf das Thema erotische Intelligenz eingehen. Genau, da können wir das nochmal ein bisschen genauer erklären, wo das herkommt. Aber ich glaube, das war jetzt eigentlich gut verständlich, wo die Dinge herkommen können. Ich glaube, man kann sich das vielleicht auch ähnlich wie so ein Hobby erklären, wenn du in einer Familie groß geworden bist, wo alle einfach irgendwie Fußball gespielt haben und du mit frühester Kindheit mit Fußball groß geworden bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch gut und gerne Fußball spielst, ja größer, als wenn das einfach nicht der Fall gewesen wäre. Ja.
Voll. Sind Fetische dann auch lernbar, theoretisch?
Im Erwachsenenalter, ja. Also wenn du nichts mitbringst, also wenn zum Beispiel der Grund jetzt nicht eine Erfahrung aus deiner frühen Kindheit ist, kannst du die Dinge auch eigentlich lernen. Und das ist eigentlich nichts anderes, als die entstehen dann durch Konditionierung, weil du positive sexuelle Erlebnisse mit bestimmten Objekten, Menschen, Situationen, whatever gemacht hast. Und macht man diese positiven Erfahrungen immer wieder, entwickelt sich vielleicht mehr als eine Vorliebe und mehr als ein Kink, sondern vielleicht ein richtiger Fetisch dafür. Also ich überlege gerade, ob mir da so ein Beispiel jetzt einfällt, weil wir das Thema hatten mit, keine Ahnung, 3-Tage-Bad, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel was, ich weiß nicht, ob das Beispiel hinkt, aber du hast hier als Frau die Erfahrung gemacht, boah, Männer mit 3-Tage-Bärten, das ist immer so gut. Ich hatte so guten Sex mit denen, viel besser als mit allen anderen. Das kann natürlich ein super Zufall sein. Vielleicht auch nicht, weiß nicht, ob es da Studien zu gibt. Oder du magst das Gefühl von so einem kratzigen Bart zwischen deinen weichen Oberschenkeln oder irgendwas macht das mit dir. Und dieses Gefühl ist jedes Mal so geil gewesen, dass du einfach eine krasse Präferenz dafür entwickelst und nur noch genau das willst. Und je nachdem, wie stark du das willst, kann sich daraus auch einfach mal ein Fetisch entwickeln.
Ich stelle mir das gerade so schön vor. Ich kann da voll relaten. Das ist, ja, doch, im 3-Tage-Bad. Finde ich gut.
Spanking zum Beispiel sind auch so Sachen. Also, wenn du total drauf stehst, einfach mal den Hintern versohlt zu bekommen und du die Erfahrung gemacht hast, dass das deine Lust steigert, und zwar um Level, was du einfach nicht mehr missen willst, entwickelst du vielleicht Fetisch.
Ja, spannend. Wobei ich mir vorstellen kann, dass wenn man den Fetisch erlernt, es gar nicht schon zu einem Fetisch werden kann, aber dann vielleicht eher beim Kink stehen bleibt.
Mhm. Ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist die Summe an Erfahrungen und an Lust und auch an anderen kleinen Komponenten, die da reinspielen, damit sich daraus dann Fetisch entwickelt. Und das ist immer meine Lieblingsausrede dafür, dass Menschen irgendetwas haben. Der dritte Punkt ist, deine Gene sind schuld an deinem Fetisch. Also tatsächlich, die Gene können bestimmen, worauf Fetischisten eigentlich stehen. Meines Wissens nach sind die Forschungen dazu aber noch nicht so komplett abgeschlossen, dass man das als, ja, so ist es, einordnen kann. Aber das, was da bis jetzt an Forschung läuft, deutet darauf hin, dass genetische und auch neurologische Faktoren eine Rolle bei der Entwicklung von sexuellen Präferenzen und natürlich auch von Fetischen spielen. Das ist eigentlich ganz einfach, weil das Gehirn auf gewisse Reize reagiert, die dann bestimmte Dinge, die den Fetisch beinhalten, quasi erregend machen. Ja. Genau, jetzt wollen wir euch gar nicht mehr so lange auf die Folter spannen. Susi und ich, wir haben ja schon so ein paar Beispiele angeteasert von Fetischen. Die kann man mal wie folgt zusammenfassen. Ich versuche das mal. Und zwar haben wir zum Beispiel so Dinge wie die Fußerotik, was, das habe ich ja schon mal gesagt, so das Ding ist irgendwie. Dazu gehört so zum Beispiel also nicht nur der Fußfetisch, sondern auch sowas wie Nylon, Strumpfhosenfetisch, Sockenfetisch, obwohl das dann auch wieder ein Materialfetisch sein kann. Und Materialfetische sind ja sowas wie Lack, Leder, Latex, Gummi, Satin, also alles, was eben Materialien auf der Haut sind, die sich geil anfühlen. Dann haben wir zum Beispiel sowas wie Spanking, Bondage, Fesselspiele. Also auch der BDSM-Bereich ist eigentlich auch ein riesen Fetischbereich, kann man sagen. Wir haben Rollenspiele. Voyeurismus tatsächlich ist auch ein Fetisch, der ziemlich verbreitet ist. Und da meine ich jetzt die legale Variante davon, genauso wie Exhibitionismus. Meine Güte.
Was ich ganz gerne auch sage, dass ja irgendwie das in jedem von uns so ein bisschen steckt.
Ja, total. Sehe ich auch so.
Durchs Schlüsselloch gucken.
Ja, absolut. Finde ich auch. Genau, also das kann man so grob zusammenfassen. Es gibt verschiedene Kategorien einfach, wo man Fetische einordnen kann. Das haben wir oben bei der Definition schon gehabt. Und dann haben wir uns jetzt mal eine Liste genommen und werden euch mal in alphabetischer Reihenfolge, weil wir ja ganz ordentlich sind, mal so ein paar Fetische vorstellen, die ihr vielleicht kennt, vielleicht aber auch nicht kennt.
Weil wir so ordentlich sind. Ich gebe zu, diese Liste entstand aus Vivians Feder.
Und tatsächlich, um nochmal auf das Thema zu kommen, Vivian ist ja...
ist Fetisch-Expertin.
Das hast du gesagt. Tatsächlich nicht aus privaten Präferenzen, sondern ich bin ja Redakteurin für verschiedene Erotikmagazine, die, also wenn ihr mehr darüber lesen wollt, die packen wir euch auch mal in die Shownotes. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Und da kommt der ganze Spaß nämlich her. Und das Tolle ist, dass ich einfach meine Arbeit mit dem Podcast verknüpfen kann. Das ist super geil. Also wenn ihr nochmal was nachlesen wollt, guckt da gerne mal rein.
Da sind echt sehr schöne Blogartikel dabei, ja. Kann ich nur empfehlen.
Möchtest du mal starten?
Ja, da steht Achselfetisch.
Es geht nicht darum, dass Achselfetischisten Präferenzen für den männlichen Vornamen haben, sondern es geht tatsächlich um das Körperteil, ne?
Oh, ich stehe nur auf Achsel. Ich finde den Horst auch ganz nett, aber es ist kein Achsel.
Aber tatsächlich, also wie der Name es vermuten lässt, es geht tatsächlich darum, dass Achselfetischisten total auf Gerüche, auf den Geschmack von den Achselhöhlen anderer Leute stehen. Ob haarig.
Ob behaart oder unbehaart.
Richtig. Das ist tatsächlich eine Präferenz. Und erstaunlicherweise habe ich die in der Recherche auch ziemlich oft gelesen. Also das ist nichts, was so weit weg ist und was ganz, ganz wenig Menschen haben.
Also ich kann mir das jetzt schon vorstellen, dass vor allem auch Männer da vielleicht draufstehen, weil man da, wenn man dies so zusammen macht, man kann da ja so auf seinen Penis da rein.
Ja.
So kann ich mir das schon vorstellen, dass das geil sein kann.
Also prinzipiell alles, wo man was reinstecken kann. Ne? Das ist ja schon mal, ist schon mal gut.
Ja,
ja, auch das kann ein Grund sein. Ist ja wie mit der Kniekehle, ne? Gibt es ja auch. Der zweite Fetisch und zwar S-Worship.
Und ja, Thema da war ich aufgeschmissen, da wusste ich nichts.
Es geht aber tatsächlich nicht um Analsex. Also nicht im klassischen Sinne. Und zwar geht es schlichtweg darum, dass Männer oder auch Frauen, aber auch da sind es wieder mehr Männer, darauf stehen, ihr Gesicht zwischen zwei voluminösen Arschbacken zu vergraben. Also ähnlich wie beim Face-Sitting, nur einfach nochmal eine Schippe draufpacken. Und da ist halt auch einfach, das Gefühl wird präferiert von, ich kriege nicht richtig Luft, ich bin der Unterlegene, sie setzt sich einfach mit ihrem Hintern auf mein Gesicht. Also es geht auch eher um Machtgefälle und die Präferenz für Körperteil Hintern.
Ja, macht Sinn. Ja, das hast du schön erklärt.
Und Frauen, die drauf stehen, ist natürlich, sind wir wieder auf der anderen Ebene, das ist einfach ein übelstes Gefühl von Macht, wenn du dich bei dem Typen einfach mal nackt aufs Gesicht setzt. Hat schon was. Kannst du theoretisch auch mit Oralsex oder Rimming verknüpfen, wenn du es magst.
Und jetzt für alle nochmal, was Rimming ist. Das ist was, das habe ich letztes Jahr gelernt, das wusste ich nämlich auch nicht.
Magst du es verraten?
Es ist Rumlecken am, ich will jetzt Arschloch sagen, aber.
Ich glaube, du darfst es Anus nennen. Ich weiß nicht, ob wir bei Arschloch gesperrt werden.
Ja, oh. Ja, stimmt, da müssen wir aufpassen. Ja, also das ist quasi Oralvergnügen im, um und am Anus.
Ja, das ist gut erklärt.
Ja, gern geschehen. Zum nächsten Punkt. CFNM. Oder CFMN. Erklär mir das, Vivian.
Oh, jetzt kommt mein Englisch wieder. Ey, ich bin da echt schlecht. Also, sind wieder aus zwei Perspektiven. Bedeutet eigentlich closed female and naked man oder halt umgekehrt. Ne? Also auf jeden Fall geht es darum, einer nackt, einer komplett angezogen. Und das ist eigentlich der Kink. Das heißt, du bist als angezogene Person in der absoluten Machtrolle, während die nackte Person einfach komplett in der unterwürfig und devoten Rolle ist. Und dieser Reiz alleine reicht schon aus, entweder die nackte Person neben dir oder die angezogene Person über dir zu sehen, ist eigentlich schon das, was dann in dem Moment total kickt.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich.
Ist schon heiß, ne?
Ja, voll.
Finde ich auch. Macht was. Eher so der nackte Part oder der angezogene Part? Was kickt gerade?
Gerade eher der angezogene Part.
Echt? Mich kickt gerade der nackte Part.
Ja, geil. Dann haben wir ja ein Match.
Perfekt. Ey, wenn wir uns jetzt auf so einer Fetisch-Dating-Plattform kennengelernt haben, das wäre es jetzt gewesen.
Das wäre das perfekte Match gewesen.
Ja. Also wenn ihr tatsächlich Fetisch-Dating macht, nochmal so ein kleiner Nachtrag, und ihr habt gute Plattformen, dann könnt ihr genau all diese Dinge angeben. Das heißt, das ist, finde ich, sogar noch besser als das Casual-Dating irgendwie, weil du findest genau das, was du suchst im besten Fall.
Was für ein Dating?
Na, wenn du jetzt Tinder benutzt oder Lavoo oder was weiß nicht, ich bin da nicht
so
in der Dating-Bubble drin.
Casual Dating.
Ja.
So, wo man so Situationships findet.
Ja, genau, richtig. So möglichst unverfänglich.
So ganz unverbindlich und aber wir finden uns doch ganz toll, aber unverbindlich.
Ja, genau. Auch Unverbindlichkeit ist wahrscheinlich so ein Fetisch für sich.
Wahrscheinlich, ja. Um Gottes Willen, sag das nicht.
Das etabliert sich hier noch.
Voll. Das wollen wir nicht.
Richtig. Ah. Aber es darf sich gern das nächste etablieren. Und zwar ein Fetisch für Damenwäsche. Also Damenwäscheträger. Auch wieder ein Fetisch von und für mit Männern. Wie der Name das schon sagt, Damenwäscheträger tragen quasi unter ihrer Alltags- oder Businesskleidung Dessous, die eigentlich für Frauen gemacht sind. Damit gehören die eigentlich zu den Crossdressern, sind aber tatsächlich nicht wie Travestiten, die das quasi öffentlich tragen. Die machen es halt im Geheimen. Und tatsächlich, ich habe gelesen, es gibt schon Men-Lingerie. Da gibt es sogar schon Firmen, die extra Damen-Dessous für Männerkörper herstellen.
Und das finde ich schön. Weil das tut niemandem weh und das macht demjenigen Spaß und denjenigen glücklich. Das finde ich irgendwie schön, dass da jetzt auch Firmen und Brands gibt, die sich damit auseinandersetzen und sagen, ja, dafür machen wir auch echt schöne Unterwäsche.
Und die sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe mir das mal angeguckt. Also es ist erstmal komisch, wenn man es nicht kennt. Es ist erstmal so okay. Was ich allerdings nicht verstehen kann, ich kenne keine Frau, die gerne im Alltag Dessous trägt, weil das einfach nicht bequem ist. Also wir stehen einfach auf nahtlose, gut sitzende, am besten Sportunterwäsche, auch im Alltag. Und die Männer holt es total ab. Die lieben das Gefühl von Spitze und Seide. Und es darf irgendwie alles ein bisschen, es darf so sehr feminin sein. Und für uns ist das ja im Alltag eigentlich echt, ja, schön ist es nicht, ne?
Nee, gar nicht. Also gerade wenn du auch so eine Strapsband, dann hast du hinten diese Clipper, sage ich jetzt mal. Wenn du gerade im Büro sitzt, da sitzt du halt drauf und das schneidet dann ein und dann drückt. Und also bequem ist es nicht. Eigentlich zieht man Dessous wirklich nur an, wenn man jemanden abschleppen will. oder eben wirklich bewusst zu einer Date Night zu sagen, hey, ich habe mich heute schön gemacht. Aber auch selbst dann hat man es ja im Anführungsstrichen schlechtesten Fall nicht lange an. Also ich finde es wahnsinnig schön. Dessous, Spitze, Strapse. Und also es gibt richtig, richtig geile Teile. Aber so wirklich dienlich ist es mir nicht.
Vielleicht ist das mal eine gute Nische. Wenn die Männer das lieber tragen, na, vielleicht sollten wir da mal investieren. Wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Business-Ideen. Absolut.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit Klinik-Sex. Und dem Klinikfetisch. Ja, da haben wir ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, ne, als wir das durchgegangen sind. Und haben einstimmig gesagt, dass das Setting an sich schon so einen gewissen Kick gibt.
Ja, also Klinikfetisch, das ist eigentlich nichts anderes als Doktorspiele für Erwachsene, aber mit einfach wesentlich härteren Materialien. Das heißt, da geht es tatsächlich darum, also gerade wenn wir wirklich richtig im Fetischbereich sind, geht es um Nadeln. Was hattest du für eine schöne Idee?
Ich habe gesagt, dass es jemand geil findet, sich einen Einlauf geben zu lassen. Finde ich, ist eine Nummer. Muss man wirklich wollen.
Ja, muss man Bock drauf haben. Absolut. Ja. Also es geht tatsächlich wirklich, ich weiß nicht, wer sich mal damit auseinandergesetzt hat, in den BDSM-Clubs oder wenn du so ein Dungeon buchst oder dich da mal mit beschäftigst. Du kommst halt rein und das ist meistens, du hast eine Liege, einen gynäkologischen Stuhl, du hast alles an Equipment, was auch wirklich steril ist. Also das ist wirklich Klinikbedarf meistens. Und dann kannst du da eigentlich voll Gas geben. Du hast auch wieder ein krasses Machtgefälle und das ist ja so das, was kickt, ne? Und zusätzlich zu diversen Schmerzreizen, die du setzen kannst oder auch nicht, muss man mögen.
Also wenn ich mir so vorstelle, ich bin so in meinem Krankenhaushemdchen, nackig, liege im Bett und da kommt so ein heiser Oberarzt.
Ich habe
Ja.
tatsächlich auch so drüber nachgedacht. Ich habe aber, wenn ich mal in einem Krankenhaus war oder beim Arzt bin, habe ich noch nie eine Situation gehabt, wo ich in dem Moment gedacht habe, boah, das ist aber geil. Ich glaube, das ist einfach wieder was, was in deiner Fantasie total erregend sein kann, weil wir das ja auch einfach aus, also die Medien suggerieren uns ja auch ganz oft, oh, was ein heißes Setting. Das ist aber im realen Leben einfach nie geil.
Da gebe ich dir recht. In den Momenten, in denen ich im Krankenhaus mal war, da geht es einem ja eigentlich auch nicht so geil, sonst wäre
Nee.
man nicht im Krankenhaus. Da habe ich auch andere Gedanken, aber ja, wie du schon gesagt hast, das ist so ein Fantasieding. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so gängig, dass an Karneval und Fasching und irgendwelche Kostümpartys so dieses sexy Krankenschwester-Kostüm gibt.
Auch.
Weil das bedient es ja eigentlich
Das,
komplett.
genau, das bedient aber noch so ein Uniformfetisch. Aber genau, das ist so ein Crossover da draus einfach. Und Klinikfetischisten, ich würde mal sagen, für jemanden, der diesen Fetisch nicht hat, könnte man sagen, die treiben es halt echt schon auf die Spitze, weil da geht's, ja, also da geht's einfach wirklich um Dinge, die am und im Körper passieren. Und im besten Fall, wenn man sich da mal rantasten will, macht man das halt einfach nicht so aus der Kalten heraus. Sucht euch da Leute, die da ein bisschen einen Plan von haben. Aber ist tatsächlich, wenn man sich anguckt, wie viele Studios mit sowas ausgestattet sind, tatsächlich, ja, scheint eine beliebte Sache zu sein.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Eben wegen diesem Machtspiel, Machtgefälle und so. Voll. Machen wir zum nächsten. Den fand ich auch echt interessant. Das ist der Maskenfetischismus. Und da hast du mir ja erklärt, dass es, korrigiere mich, wenn ich mich falsch erinnere, dass es eher darum geht, wenn die Maske dann fällt. Also dass es gar nicht so sehr um diese Maske geht. Das dachte ich am Anfang, dass man irgendwie sich dann, weiß ich nicht, hier, was man so Pferdemaske oder eine Clownsmaske aufzieht und dass das anmacht. Aber anscheinend ist es ja eher so, dass es diese Kombi aus Maske und wenn die Maske dann fällt.
Ja, dieser Moment einfach. Auch da sind die Präferenzen halt super unterschiedlich. In der Recherche, ich habe mich ja auch einen Forenstau gemacht, um mich mal mit Leuten zu unterhalten, die auf so Sachen stehen. Das ist tatsächlich, kann von so einer klassischen Maskerade, wie man das von einem Maskenball kennt, wirklich bis hin zur Tauchermaske, Schwimmbrille, Gasmaske, also ganz unterschiedlich. Auf was die Leute stehen, so Vollvermummung oder nicht. Wenn wir so in Pferdehundemasken, das ist nachher schon eher so eine Petplay-Geschichte, ne? Da geht das ja um dieses Entmenschlichen. Aber es geht wirklich darum, dieser Kick, ah, okay. Dieses Unbekannte, der Reiz des Unbekannten einfach.
Ich musste jetzt an den Film denken. Oh, wie heißt der? Eyes Wide
Ach so, ich dachte, The Hills Have Eyes.
zur Hölle? Nein. Das ist doch so ein Horrorfilm.
Aber haben die nicht
Na,
auch
ich
so komische
glaube.
Masken auf? Oder Texas Chainsaw Massacre, der hatte auch eine Maske auf.
Ja, gut, Saw hatte. Oder Scream. Gut, ja.
Aber eigentlich
Das
Maskensachen.
ist so interessant. Das ist interessant. Du denkst an so bei Masken an solche Filme und ich denke so an Classy Maskenball, wo dann voll schön mit so einer Feder und so goldener Maske, ja, die Frauen in so schönen Kleidern
Und ich denke an
ankommen.
Serienkiller.
Ja, das lassen wir jetzt einfach so stehen.
Ja, also das sagt jetzt mehr über uns als unser Vorstellungsintro.
Wahrscheinlich, ja. Gut. Maskenfetischismus. Auch
Ja.
sehr spannend. Ja. Kommen wir zum Spermafetisch.
Kann ich verstehen. Tatsächlich geht es da nicht um random Sperma einfach. Um das Sperma an sich, wie das bei Spermafetischisten ist. Also ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es da egal ist, von wem es ist. Hauptsache viel und überall. Und Spermaspiele in Hülle und Fülle. Kann aber auch falsch liegen, wenn einer von euch einen Sperma-Fetisch hat, verratet uns mal gerne, was da genau kickt. Aber tatsächlich ist Sperma von der Person, mit der du gut und gerne intim bist, schon, also Körperflüssigkeiten ja generell, schon eine sehr intime Sache einfach. Das ist ja was, was man irgendwie auch, wie drücke ich das jetzt auch, gerne hat an den Menschen, aber was, wenn man jemanden vollumfänglich erotisch findet, ist Sperma schon was Schönes.
Ja, okay, da, ja. Da gehe ich mit, voll, auf jeden Fall. Also so Körperflüssigkeiten mit dem Partner, mit dem man eben halt wirklich sehr intim ist und also auf jeder Ebene den mag, liebt, in einer Partnerschaft ist und den einfach geil findet, da, ja, da bin ich dabei.
Ja, und tatsächlich, Sperma-Fetischisten haben ja auch, also das Sperma ist ja auch wie eine Art Körperschmuck sozusagen. Das heißt, das ist ja auch so ein, auch da haben wir wieder dieses Dominanzding, so dieses Dinge markieren. Und da bietet sich Sperma einfach besser an als alles andere, weil das bleibt ja erstmal leben haften.
Voll. Ist super spannend, weil ich war auch schon in Beziehungen, wo ich den Menschen halt wirklich auch geliebt habe und wo alles super war und auf einer gleichen Ebene, wo ich aber das Sperma richtig abstoßend fand.
Kenne ich auch, ja.
Also klar, das hat natürlich auch viel mit Ernährung und Lebensstil zu tun. Aber das fand ich komisch zu dem Zeitpunkt, dass man sich dann irgendwie in dem Bereich, also im Bereich Körperflüssigkeiten, dann doch nicht so grün ist. So getan.
So.
Schöne Wortwahl, ne?
Das, ja, das war jetzt schön. Aber ich glaube, wir können zusammenfassen zum Thema Sperma mal sagen, die Erkenntnis ist ja, du liebst erst richtig, wenn du sein Sperma liebst, ne?
Okay, geil, ja. Komm mal. Ja, doch, kann man schon so sagen, ja, ne?
Ja. Du weißt, dass es Liebe ist, wenn du sein Sperma liebst.
Ja, definitiv. Dann nach Sperma kommt Sploshing. Wet and messy Fetish. Erklär mir das, erklär uns das.
Kann was mit Körperflüssigkeiten zu tun haben, muss es aber nicht. Sploshing, also wet and messy, sagt es ja eigentlich schon. Da geht es darum, man steht total drauf, wenn man sich in einem sexuellen Kontext voll kleckert, voll schmiert, voll dreckt und sich so richtig auslässt. Also alles, was man eigentlich schon als Kind so mehr oder weniger abtrainiert bekommt, holt man da in einem sexuellen Kontext einfach mal wieder hoch. Das ist zum Beispiel, wenn du drauf stehst, dich in Matsch rumzuwälzen und dabei total erregt bist. Du stehst da drauf, dich mit Soßen zu bekleckern. Du schmierst dich meinetwegen von oben bis unten mit irgendwelchen flüssigen, halbflüssigen Lebensmitteln ein und bist dadurch total erregt. Das heißt, du kannst mal so richtig die Sau rauslassen und das bringt dich dann in Erregung. Das fühlt sich dann nicht einfach nur cool an. Bei einem Fetisch, haben wir ja schon erklärt, ist es was, was du wirklich brauchst, um überhaupt erst mal erregt zu werden. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass das einer der Fetische ist, die wirklich auch aus der Kindheit kommen? Weil wir haben das Thema ja auch vorhin schon gehabt, dass wir, also uns wird ja so Rumschmiererei meistens relativ schnell abtrainiert, ne? Also niemand will ja es ist ja einfach nichts Cooles, was man irgendwie geil findet. Das ist gesellschaftlich nicht so wirklich anerkannt, das will auch niemand haben. Und da kommt es halt wieder hoch.
Ja, ist total spannend. Also ich kann mir absolut vorstellen, dass das ein geiles Gefühl sein kann. Also gerade wenn du auch so mit Sahne auf dem Körper und Ablecken und wirklich kann ich mir vorstellen, ist schön. Für mich aber tatsächlich, ich kann mir nicht mehr vorstellen, im Bett irgendwie zu frühstücken, wenn da ein Krümel ist, flippe ich aus. Hasse ich.
Geht mir auch so. Ich kann es ganz schlecht nachempfinden, dass das irgendwie geil ist, weil mich triggert das richtig. Also rumschmieren ist für mich was ganz, finde ich furchtbar. Ja, aber ich glaube, das ist auch dieses Loslassen. So über die Stränge schlagen, Dinge machen, die man eigentlich nicht macht. Und
voll,
das Gefühl auf der Haut, ja.
Also vor allem vom Gefühl auf der Haut her, glaube ich, ist es geil. So wie wenn man eine Uniform trägt zum Beispiel.
Ja, obwohl das ist geiler anzusehen als...
Ich wollte jetzt einen schönen Übergang machen.
Ja, der war auch gut.
Ja, Uniformfetischismus. Da müssen wir, glaube ich, den Frauen unter uns nichts erklären, oder? Wir finden alle Uniformen geil.
Meistens, ja. Aber tatsächlich, auch da sind wir eigentlich wieder in einem Rollenspiel, in einem Machtgefälle. Autoritäten. Uniform gleich irgendwie Autorität. Kickt viele. Aber genauso auch umgekehrt, weil du vorhin sagtest, Krankenschwesterkostüm, jegliche Form von Dienstkleidung kann totaler Fetisch sein.
Ja, kann man so stehen lassen.
Aber beim Lesen ist uns am Anfang, es ging so ein Raunen durch und gedacht, ja, tatsächlich. Ich kenne auch fast keine Frau, die bei einer Polizeiuniform nicht irgendwie mal so, oh ja, schon geil sagt.
Na, Officer, haben Sie auch Handschellen dabei?
Und dann kommen diese ganz, ganz flachen Witze und Anmachsprüche danach. Ganz
Ja.
klischeehaft. Tatsächlich habe ich das bei mir aber auch mal so ein bisschen festgestellt, dass das schon mehr mit mir macht, als ich finde es nur schön. Ich darf ab und zu mal, also einmal im Jahr, darf ich mal in so einem Streifenwagen rumschnückern, in so einem Bus.
Ach.
Ja. Und eigentlich finden die Kinder das toll und wollen das immer machen, aber ich gehe dann auch immer noch mal alleine vorbei. Und dieser Moment, wenn du dich in diesen Streifenwagen setzt und dieser Polizist mit dieser Uniform oder auch mehr so in unmittelbarer Nähe sind und du irgendwie in diesem Setting bist, also
Oh
ich würde
ja.
lügen, wenn ich sagen würde, das macht mit meiner Körpermitte gar nichts.
Verstehe ich, ja.
Ja, also
Und
es
welches Event
passiert.
war
Dann nehme ich dich dieses Jahr tatsächlich mit.
das, ja, Susi freut sich.
Und wir berichten dann einfach. Wir
Auf jeden
berichten,
Fall.
ob wir einen Uniform-Fetisch direkt haben oder was es ist.
Einfach nur einen krassen Kink.
Was wir auf jeden Fall nicht haben, ist ein Urophilie-Fetisch. Also nicht so
Nee.
richtig.
Nee.
Urophilie ist quasi nichts anderes als die Lust und die Erregung daran, anpinkeln zu lassen oder andere anzupinkeln. Also Natursektspiele, Golden Shower, gibt es diverse Begriffe für, aber darum geht es im Kern.
Also finde ich nicht schlimm, wenn das beim Sex passiert. Ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwelche Berührungsängste hätte oder so. Aber ich bin, glaube ich, weit entfernt davon zu sagen, ja, puller mich an. Ja, auch umgedreht. Das ist bei mir voll die Hemmschwelle. Ich habe
Sagst du,
Vivian
würdest
vorhin.
du da Pullern sagen?
Ich weiß
Wäre das
nicht.
so die, wär das so die,
Nee, ich
ja?
glaube nicht.
Wäre das so Dirty Talk? Also irgendwie so ein Dirty Talk-Style, so puller mich an?
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber piss mich an, finde ich jetzt auch nicht so geil, weil das klingt schon so, das klingt so hart.
Ja, aber piss mich an ist halt schon, das ist vulgär und passt, glaube ich, in den Kontext.
Ja, gut. Nee, also mal ab davon, dass ich es gar nicht sagen würde, würde ich nicht pullern sagen.
Wenn es im Eifer des Gefechts noch passiert und du sagst, erinnere dich an meine Worte und sag nichts.
Alles klar, gut. Das mache ich. Aber um diese Anekdote noch zu Ende zu bringen, ich könnte niemanden anpullern, anpissen, Pipi machen auf jemanden. Glaube ich nicht, weil da ist so eine Hemmschwelle bei mir. Ich war kürzlich schnorcheln und einmal durfte raten, wer im Wasser war und sofort richtig, richtig dolle pullern musste. Da wurde mir dann einfach gesagt, ja, pff, ist doch Meer, ist doch Natur, pulle halt ins Wasser. Das ging nicht. Ich musste so hart schiffen. Ging nicht. Ich musste raus. Ich musste echt raus. Weg vom Riff, wieder an Land, hochlaufen, den ganzen Strand entlang.
Das hast du noch geschafft?
Ja.
Ja, guter Beckenboden, ne?
Ja, das tatsächlich. Das habe ich wirklich. Aber das weiß ich nicht. Da war bei mir so eine Blockade drin, das ging einfach nicht. Und deswegen glaube ich, würde Natursektspielchen bei mir auch nicht funktionieren.
Ich kann's. Es hat Seltenheitseffekt, aber ich kann's, ja.
Ja, das beim Schnorcheln bringt dich das weiter.
Das bringt mich auch beim Sex dann weiter.
Das auch.
Aber es sollte nicht random einfach so passieren. Ja, also soll man schon im
Ja.
Griff haben. Aber
Voll.
tatsächlich, auch das ist wieder ein klares Machtspiel. So, da geht es ja auch darum, ich markiere, ich unterwerfe. Und ich glaube, es ist aber auch so dieses, das macht man halt nicht, ne? Das ist wieder so ein verbotenes Ding. Man pinkelt sich halt nicht an. So. Ist nicht cool. Und dann macht man es aber trotzdem. Und dann ist es erregend. Und ich glaube, das steckt da tatsächlich hinter.
Ja, ist ja auch wieder das Ding von, das macht man nicht, weil als Kind man diese Reinigkeitserziehung bekommen hat und je früher du rein warst, desto besser.
Was auch nicht ganz so rein ist, ist unser letzter Fetisch, den wir euch mal vorstellen wollen, und zwar der Windelfetisch. Wird im Bereich Adult Baby, also quasi Erwachsene, die in die Rolle eines Babys oder Kleinkindes schlüpfen, stattfindet. Windelfetisch ist aber tatsächlich auch eine Sache, die nicht zwangsläufig im sexuellen Kontext stattfindet, weil Personen, die Adult Babys sind, das muss oder hat gar nicht unbedingt eine sexuelle Komponente. Im Gegenteil, das ist tatsächlich oft einfach ein Rollentausch, wo sie sich zu einem anderen Erwachsenen eben emotional hingezogen fühlen, der dann die Rolle von einem Daddy oder einer Mami übernimmt. Ich glaube, das ist wichtig, das mal zu sagen. Das hat auch nichts mit Pädophilie zu tun. Das findet auf, ja, das sind gleichaltrige Personen, die das miteinander spielen, ist in Rollenspielen.
Ja, voll gut, dass du es, und wichtig vor allem, dass du das nochmal gesagt hast. Kenne tatsächlich jemanden, der diesen Fetisch hat. Und das war der Person natürlich super unangenehm und hat sich dann aber dem Partner gegenüber geöffnet. Das war natürlich erstmal maximal ungewohnt. Viel Gespräche, viel drüber diskutiert und wurde dann quasi angenommen. Aber es ist total interessant, weil es eben keinen sexuellen Hintergrund gab. Und da mal wieder so diesen ernsteren Blick auf die Kindheit, weil das bei der Person wirklich darauf zurückzuführen war, nicht viel Aufmerksamkeit bekommen, früh ins Internat gekommen und nie dieses geborgene Gefühl in der Kindheit, dass man für die Person da war, das gab es nicht. Und das Gefühl kam aber auf, wenn die Person eben in diesen Fetisch reingegangen ist.
Und genau da hast du diesen Hintergrund total schön erklärt, warum der ist, wie er ist. Und dieser Windelfetisch, ich finde, das ist auch ein bisschen zu kurz gegriffen, weil da geht es eben nicht nur zwangsläufig um das Windeltragen. Da greifen die Erwachsenen tatsächlich auf, im medizinischen Bereich gibt es ja Erwachsenenwindeln. Ich glaube, da gibt es mittlerweile aber auch schon Shops für, die auch Stoffwindeln anbieten für Erwachsene. Und also da gibt es auch alles schon fürs große Baby sozusagen. Ja, und das ist wichtig, das mal zu benennen, dass das nicht, dass das zum Beispiel mal ein Fetisch ist, der keine sexuelle Komponente mitbringen muss. Ne? Andererseits ist es natürlich, wenn wir das reine Windel tragen und da wahrscheinlich auch reinmachen sehen, das kann natürlich eine sexuelle Erregung auslösen. Und bei einem sexuellen Windelfetisch wird das auch genau der Fall sein.
Ja, das ist so ein bisschen zweischneidig. Fand ich nochmal gut und wichtig, dass wir das auch beides benannt haben.
Genau, und last but not least, jetzt sind wir nämlich schon bei W angekommen. Ihr habt ja schon mitbekommen, ob Susi und ich da so den einen oder anderen Fetisch auch in uns wiedererkennen. Ich kann von mir aus sagen, ich habe jetzt keinen direkten Fetisch, den ich brauche, um in Erregung zu kommen. Hab doch aber, glaube ich, eine Menge Kinks. Wie ist es bei dir?
Voll, ja.
Auch, ne?
Also ich habe auch eine ganze Menge an Kinks, Sachen, die ich geil finde, ja, was mich erregt eben. Aber so wirklich, dass ich es brauche, das ist nicht der Fall, nee. Mhm. Aber ich bin gerade so, habe nochmal durchgescrollt durch die Liste und bin da so bei Rollenspiele hängen geblieben. Ja, Bondage fand ich auch ganz nett.
Ja. Hattest du mal einen Partner oder eine Partnerin, die so einen krassen Fetisch hatte oder auch einen One-Night-Stand? Oder hast du mal Sex mit jemandem gehabt, der einen Fetisch hatte? Also eindeutig?
Nee, tatsächlich nicht. Also zumindest nicht, dass das mir kundgetan wurde. Also so ein paar Sachen. Ich hatte mal so eine Affäre. Der Person habe ich wirklich viel ausprobiert. Das war auch richtig gut. Da waren wir auch sehr offen, sehr kommunikativ. Er war auch für Natursektspielchen offen.
Hm.
Tatsächlich. Nicht als Fetisch, sondern eher so, lass mal probieren.
Mhm.
Aber wir haben das nicht ausprobiert.
Also ich hatte tatsächlich auch noch keine Person beim Sex, die so ein Fetisch direkt mitgebracht hat, dass ich das auch wusste. Aber ich glaube, das ist auch eine Sache, wenn du dich nicht wirklich in dem Kontext kennenlernst, ist das was, womit du erstmal hinterm Berg hältst. Ich glaube, in seltensten Fällen kommt jemand um die Ecke, mit dem du Sex hast und der dann auf einmal sagt, hey, ich stehe total auf Windeln. Ich glaube, das passiert einfach relativ selten, oder ich würde gerne Sex mit deiner Achselhöhle haben. Das ist was, glaube ich, selten passiert. Ja.
Ja.
Also mutig, wer es macht, finde ich großartig, weil alle wissen, woran sie sind.
Voll.
Genau.
Jetzt aber vielleicht kommt ja noch jemand. Ich bin ja in der Position der Single-Frau.
Ja, verrate unbedingt dann, wenn einer kommt mit einem krassen Fetisch. Dann sagst du, stopp.
Ja, warte, können wir kurz ein Interview führen?
Ich brauche das noch. Genau, dann haben wir ja schon drüber gesprochen, welcher Fetisch uns eigentlich kickt. Und jetzt nochmal so abschließend die Frage, was findest du persönlich echt skurril? Also wo würdest du sagen, okay, damit komme ich jetzt auf den ersten Blick überhaupt nicht klar?
Vielleicht fällt dir ja jetzt gerade auch erst auf, dass du was gut findest, wo du sagst, ja doch, das könnte ich mir vorstellen, das auszuprobieren.